SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, Dienstag, der 2. März. Es ist der Morgen nach dem einzigen TV-Duell der Spitzenkandidaten vor der baden-württembergischen Landtagswahl. Im SWR-Fernsehen traten an Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU. Beherrschendes Thema war natürlich die Corona-Pandemie und gleich zu Beginn der Diskussion wollte Eisenmann als Kultusministerin mit einem klaren Termin für Schulöffnungen punkten.
Ich glaube, dass wir uns ab 8. März zutrauen sollten, zumindest mal in Klasse 5, 6 der weiterführenden Schulen mit Wechselunterricht zu beginnen.
Ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Also die Hoffnung möchte ich nicht machen, dass das nächste Woche schon möglich ist.
Und damit waren in der Corona-Debatte die Fronten klar verteilt. Eisenmann prescht voran, Kretschmann bremst.
Der nächste Schritt muss mal schauen, was da möglich ist. Das sind keine sehr großen Öffnungen, die wir da machen können.
Jetzt kommt es aufs Impfen an und da sieht Susanne Eisenmann Verbesserungsbedarf, gerade bei den Impfdosen von AstraZeneca.
Bisher lagen sie tatsächlich, so war auch die Rückmeldung aus Impfzentren, lagen sie wie Blei im Regal. Aber das war ein Fehler und das ist wichtig. Die Leute haben da eine Sorge, kann man verstehen. Aber dann muss man kommunizieren und den Menschen da die Ängste nimmt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Die Bewältigung der Corona-Pandemie nahm breiten Raum ein im TV-Duell knapp 2 Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Worüber Kretschmann und Eisenmann noch debattiert haben, fasst Arno Knüttgen zusammen.
Eisenmann wirft den Grünen vor, Vorbehalte gegen Einfamilienhäuser zu haben und sie kritisiert, zum Strukturwandel in der Automobilwirtschaft gebe es viele Projekte, aber keine Gesamtstrategie. Kretschmann kontert, in der Landesregierung habe man dazu gemeinsam Forschungs- und Förderprogramme beschlossen und er deutet an, dass er sich mehr Fortschritte beim digitalen Unterricht wünscht. Das ist Eisenmanns Zuständigkeit. Ein TV-Duell, das weitgehend in sachlichem Ton ausgetragen wird. Experten machen anschließend keinen klaren Sieger aus.
Soweit alles, was heute früh wichtig ist zum TV-Duell vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März. Am gleichen Tag wird auch in Rheinland-Pfalz gewählt. Das TV-Duell der Spitzenkandidaten findet dann diesen Freitag im SWR-Fernsehen statt. Die großen christlichen Kirchen in Rheinland-Pfalz, die haben die Menschen zur Teilnahme an der Landtagswahl aufgerufen.
Der Aufruf ist von den Spitzen aller 5 katholischen Bistümer und 3 evangelischen Landeskirchen unterzeichnet, deren Gebiete in Rheinland-Pfalz liegen. In ihrem Schreiben betonen sie, dass das Wählen als Zeichen politischen Handelns gerade in Krisenzeiten wie jetzt eine besonders wichtige Bedeutung habe. Konkret appellieren die 5 Bischöfe und 3 Kirchenpräsidenten daran, Zitat, bei der Wahlentscheidung zu bedenken, welche Positionen und Kräfte das Gemeinwesen in seiner Vielfalt stärken und unser Zusammenleben fördern. Zudem bedanken sie sich bei denjenigen, die sich als Landtagsabgeordnete aufstellen lassen. Dies zeige, dass sie Verantwortung für die Menschen in Rheinland-Pfalz übernehmen wollten. Ulrich Pick, SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft.
Geht im Entscheidungsprozess um ein neues Sturmgewehr für die Bundeswehr alles zurück auf Anfang? Nun, vieles spricht dafür, denn das Bundesverteidigungsministerium will den Auftrag doch nicht an den thüringischen Anbieter Hänel geben, sondern an das Traditionsunternehmen Heckler & Koch aus Baden-Württemberg. Kai Küstner.
Der Überraschungssieger im Bieterwettstreit hat nun doch das Nachsehen. Im September vergangenen Jahres hatte sich bei der Ausschreibung für ein neues Sturmgewehr der Bundeswehr noch der thüringische Hersteller Hänel durchgesetzt. Doch bereits kurz darauf hatte das Verteidigungsministerium das Verfahren gestoppt, wegen möglicher Patentrechtsverletzungen durch die siegreiche Firma. Diese Vorwürfe scheinen sich nun erhärtet zu haben, weshalb Hänel der Auftrag nun wieder entzogen wird, wie das Ministerium Verteidigungspolitikern im Bundestag mitteilte. Das bestätigt mehrere Quellen dem ARD-Hauptstadtstudio, nachdem zuvor unter anderem die dpa darüber berichtet hatte. Somit dürfte nun also der Traditionsausrüster der Bundeswehr Heckler & Koch zum Zuge kommen. Es sei denn, Juristen machen dem Unternehmen aus Baden-Württemberg noch einen Strich durch die Rechnung. Denn Konkurrent Hänel hatte bereits angekündigt, bei einem Ausschluss aus dem Verfahren klagen zu wollen. Gut möglich also, dass die Soldatinnen und Soldaten noch eine Weile werden warten müssen, bis sie endgültig wissen, mit welchem Sturmgewehr sie in ein paar Jahren ausgerüstet werden sollen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Tagsüber bekommen wir Sonnenschein pur, oft bleibt es wolkenlos. Die Höchsttemperaturen 10 Grad auf der Zollernalb, 11 in der Eifel und bis 16 Grad am Rhein. Und weil kaum Wind weht, kommt es einem noch ein bisschen wärmer vor.
SWR aktuell. Service.
Immer wieder wird davor gewarnt, schließen Sie keine Verträge an der Haustür ab und trotzdem passiert es. Nicht, weil die Kunden dumm oder unerfahren sind, sondern weil die Vorgehensweise von dubiosen Geschäftemachern immer ausgeklügelter wird. Aktuell weisen die Verbraucherzentralen auf eine neue Masche hin. Mehrere Kunden haben einen Stromvertrag abgeschlossen, ohne es zu merken. Worauf Sie achten sollten, darum geht es jetzt mit Michaela Krause. Sie ist Reporterin für das Wirtschaftsmagazin Marktcheck im SWR Fernsehen. Die Fälle, mit denen Sie sich beschäftigt haben, fangen nicht mal direkt mit den Stromverträgen an, sondern mit Vodafone. Was haben die Betroffenen Ihnen erzählt? Was ist passiert?
Also die Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, und es waren einige, die berichteten von einem nahezu identischen Ablauf. Also schon das zeigt eigentlich, dass es sich um ein geplantes oder fast choreografiertes Vorgehen handelt. Es hat geklingelt an der Haustür. Der oder diejenige stellten sich als Vodafone-Mitarbeiter vor oder als im Auftrag von Vodafone. Und sie müssten am Router etwas überprüfen. Da die Verbraucher tatsächlich Vodafone-Kunden waren, schöpften sie erstmal auch gar keinen Verdacht. Und einmal in der Wohnung verwickelten die Haustürvertreter die Verbraucher dann in ein Gespräch über Strom- und Gaspreise, boten oftmals satte Rabatte für Vodafone-Kunden an. Und um das Angebot quasi zu verifizieren, haben sie dann gemeinsam mit Lautsprecher vermeintlich bei Vodafone angerufen. Im Anschluss, die legten zahlreiche Dokumente zur Unterschrift vor, angeblich nur die Zustimmung zum Tarifvergleich und irgendwelche Datenschutzformulare. Und dann waren sie auch schon wieder weg, ohne einen Durchschlag oder irgendwelche Unterlagen dazulassen.
Und diese Kunden, mit denen Sie da gesprochen hatten, die hatten dann tatsächlich einen Stromvertrag abgeschlossen, den Sie gar nicht wollten?
Ja, gut 14 Tage nach Ablauf der üblichen Widerrufsfrist hatten sie den plötzlich im Briefkasten und wussten im ersten Moment auch gar nicht, wie sie dazu überhaupt gekommen sind.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich für die Kunden erstmal ein Schock. Wie wird man denn einen solchen Stromvertrag, den man gar nicht wollte, wieder los?
Also auf jeden Fall widerrufen. Auch wenn die übliche 14 Tage Widerrufsfrist bei Haustürgeschäften schon überschritten ist durch die späte Zusendung der Unterlagen, ist es trotzdem noch nicht zu spät. Die verlängert sich nämlich auf 1 Jahr und 14 Tage. Wenn der Verbraucher nicht über die Möglichkeit des Widerrufs aufgeklärt wurde und das auch noch schriftlich, also wenn keine Unterlagen dagelassen wurden oder so, hat man bis zu 1 Jahr und 14 Tage Zeit zu widerrufen. Aber das muss man natürlich erstmal wissen. Viele sind dann auch erstmal verunsichert und denken, oh Gott, ich habe da was unterschrieben und jetzt ist die Frist vorbei und da habe ich jetzt Mist gebaut.
Und welches Fazit ziehen Sie nach Ihren Recherchen? Waren das Einzelfälle? Kann man also sagen, die Personen, mit denen Sie gesprochen haben, die haben da wirklich einfach nur Pech gehabt?
Nee, also von Einzelfällen kann man in dem Fall wirklich gar nicht sprechen. In den Online-Beschwerdeportalen, da häufen sich die Fälle. Bei den Verbraucherzentralen laufen zahlreiche Anfragen und Bitten um Unterstützung auf. Und auch ich habe mit x Leuten gesprochen, die darauf leider reingefallen sind.
Michaela Krause zu dubiosen Machenschaften bei sogenannten Haustürgeschäften. Und mehr zum Thema dann heute Abend in Marktcheck um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Für die tausenden französischen Berufspendler, die täglich aus dem Département Moselle ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz einreisen, gelten von heute an neue Corona-Vorschriften. Sie brauchen einen negativen Corona-Test, der maximal 48 Stunden alt ist. Damit der kleine Grenzverkehr nicht völlig zum Erliegen kommt, nimmt in Saarbrücken heute früh das deutsch-französische Corona-Testzentrum seinen Betrieb auf. Die Einrichtung wurde von der saarländischen Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Eurodistrikt Saar-Moselle aufgebaut. Caroline Düller berichtet.
Das Testzentrum ist ein Drive-In für Pkw und täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Laut einem Vertreter des saarländischen Europaministeriums wurden mit der Einführung der Testnachweispflicht die Kapazitäten deutlich ausgebaut. Ursprünglich sollten hier pro Tag 500 Abstriche gemacht werden. Nun geht die saarländische Landesregierung von bis zu 1600 Tests pro Tag aus. Terminbuchungen sind online möglich. Die Termine für den ersten Betriebstag seien am Montag schon eine Stunde nach der Freischaltung des Online-Portals fast vollständig ausgebucht gewesen, so das Europaministerium. Damit die rund 16.000 Berufspendler und Berufspendlerinnen zwischen dem Saarland und dem Departement Moselle weiterhin zum Arbeiten die Grenze überqueren können, hat die Landesregierung außerdem 100.000 Schnelltests an saarländische Unternehmen verteilen lassen, damit die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen lassen können.
Die neuen Maßnahmen wurden nötig, weil Deutschland das französische Département Moselle als Coronavirus-Variantengebiet eingestuft hat. Deshalb gilt auch ein Beförderungsverbot für den öffentlichen Personennahverkehr über die Grenze hinweg. Eigentlich richtig, aber nicht konsequent, das findet SWR aktuell Hauptstadtkorrespondentin Nina Barth.
Etwa 60% der positiven Corona-Fälle in der Region Moselle gehen auf die südafrikanische Variante des Virus zurück. Das ist eine alarmierende Zahl, denn vor allem die südafrikanische Variante gilt als sehr ansteckend und es ist auch noch nicht klar, ob die Impfungen gegen sie schützen. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung die Region als Virusvariantengebiet eingestuft hat. Nicht nachvollziehbar ist für mich aber, dass es keine stationären Grenzkontrollen gibt, sondern nur stichprobenartige. Die mögen vielleicht dafür sorgen, dass sich viele an die neuen Auflagen halten, aber eine Garantie sind sie nicht. Nein, ich will auch keine geschlossenen Grenzen. Ein Europa ohne Grenzkontrollen ist eine große Errungenschaft. Aber wir sprechen hier von einer begrenzten Dauer der Kontrollen auf der einen und einem zu hohen Risiko auf der anderen Seite. Stichproben sind da nicht konsequent. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will keine stationären Grenzkontrollen und es drängt sich zumindest der Verdacht auf, dass die anstehende Landtagswahl dabei eine Rolle spielt, nur keine Wählerinnen und Wähler verärgern. Wobei ich vermute, dass die Mehrheit lieber Grenzkontrollen in Kauf nimmt als die Gefahr einer weiteren Corona-Welle.
Die Meinung von Nina Barth in Hauptsache Hauptstadt im SWR aktuell Infodate am Morgen. Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz legen heute zeitweise ihre Arbeit nieder. Hintergrund sind die laufenden Tarifauseinandersetzungen in der Branche. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Michael Herr.
Um 0 Uhr haben die Beschäftigten beim Weißblechhersteller ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach zeitweise ihre Arbeit niedergelegt. Auch beim Bremssystemwerk von Continental in Rheinböllen hat die IG Metall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Nacht zu Warnstreiks aufgerufen. Um Punkt Mitternacht ist die Friedenspflicht ausgelaufen, in der die Gewerkschaft auf Warnstreiks verzichten muss. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Branche 4% mehr Geld. In Betrieben, in denen es schlecht läuft, will die Gewerkschaft die Lohnerhöhung mit reduzierten Arbeitszeiten verrechnen. Die Arbeitgeberseite sieht dafür in diesem Jahr wegen der Corona-Krise keinen Spielraum. Erst für kommendes Jahr haben die Arbeitgeber mehr Geld in Aussicht gestellt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.